Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Nachgeforscht. Sie wissen, in dieser Reihe beschäftigen wir uns mit Themen aus der Wissenschaft. Wir sprechen mit Experten, die vielleicht zum Thema Computerspiele forschen oder deren Forschung oder Wissensgebiet das Thema Computerspiele berührt. Und heute freue ich mich sehr, Philipp Boja begrüßen zu können. Der ist Lehrbeauftragter am Institut für Medienkultur und Theater der Universität Köln. Guten Tag, Herr Boja.
Hallo, Herr Pischke.
Grüße Sie sehr. Wir haben uns verabredet und wir möchten heute mal sprechen über Genre-Theorie mit Bezug auf Computerspiele. Das klingt alles erstmal sehr trocken. Können Sie uns einen Überblick verschaffen? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Genre-Theorie?
Also Genre-Theorie an sich würde ich mal jetzt aus der Perspektive der Wissenschaft sagen, das ist noch nicht mal ein Bereich, der besonders trocken ist, sondern ja sehr einen großen Anwendungsbezug hat, in dem, dass wir natürlich alle Genre kennen, also immer noch einen Schritt hinter oder vor das Spiel gehen, an den Film denken, dann ist der Begriff des Filmgenres uns allen vertraut. Und natürlich gibt es sowas auch im Computerspiel und die wissenschaftliche Betrachtung, die bezieht sich natürlich auf Genres auf ganz verschiedenen Ebenen. Einmal wäre das natürlich dass man sich anschaut, wie wird über Genres kommuniziert. Also wenn ich zum Beispiel ein Computerspiel herausbringe als Entwickler und ich gebe dem eine bestimmte Genrebezeichnung, das jetzt zum Beispiel ich benutze die Bezeichnung, wie zum Beispiel das Jump'n'Run als Genre, dann kann man sich als Wissenschaftler natürlich anschauen, naja, was macht dieses Genre aus? Welche Spezifika teilt sich dieses Einspiel mit anderen Titeln? Ist das gerechtfertigt? Ist das nicht gerechtfertigt? Darüber kann man sich Gedanken machen. Welche Einflüsse hat das darauf, wie über dieses Spiel gesprochen wird? Also auch jetzt auf Konsumentenseite, also wie nehmen Konsumenten das auf bis hin zu Kritikern? Wie sprechen Kritiker darüber? Das alles kann man sich verknüpft mit dem Genrebegriff aus Wissenschaftsperspektive anschauen. Dann kann man das Ganze als Wissenschaft natürlich den Genrebegriff auch nutzen zur Ordnung seiner eigenen Arbeiten. Also man kann Systeme zur Ordnung des Analysegegenstandes entwickeln, bestimmte Systeme da oder Aspekte dabei fokussieren. Das würde ich sagen, mit der Fußnote versehen, dass das ein Bereich ist, der natürlich immer praktiziert ist, aber nicht der Hauptgegenstand von wissenschaftlicher Genre-Theorie, also sagen wir zumindest moderner wissenschaftlicher Genre-Theorie, weil, da wollen wir vielleicht später noch sprechen, der Genrebegriff nicht ganz unkrittisch ist. Und das wird mich dann drittens eher noch dazu führen, dass man sagt, Genrezuweisungen können häufig Hebelpunkte für Hinterfragen und Auseinandersetzungen mit bestimmten Aspekten sein. Und das geht nicht nur die Verwendung in anderen Diskursen an, also nicht nur darauf zurück, dass man sagt, naja, in der Spielindustrie wird so und so mit Genres hantiert, das kann man so und so kritisieren. Nein, das gilt auch als Nabelschau, dass man selber Genrebegriffe, die man in der Wissenschaft benutzt, als Hebelpunkte dafür benutzen kann, sich darüber Gedanken zu machen, ob das überhaupt Sinn macht, dass man sie benutzt. Das wäre jetzt erstmal, was mir so mit einem Rundumschlag einfällt, was man über Genre-Theorie sagen kann, jetzt mit speziellen Bezug auf die Computerspiel Wissenschaften, also die Game Studies.
Versuchen wir mal so ein bisschen uns da Stück für Stück ranzutasten. Da finde ich ja erstmal schon mal ganz grundsätzlich interessant, sich die Frage zu stellen, zu welchem Zweck existieren Genres und wie sie eingesetzt werden. Ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen darüber tatsächlich jetzt schon mal nachgedacht haben, so in ihrem Alltag, also was sie vorhin sagten. Ein Hersteller benutzt das Genre als eine Kategorisierung in der Vermarktung. Also es ist ein einfacher Weg für den Hersteller zu sagen, dich erwartet ungefähr diese oder jene Spielerfahrung.
Genau.
Und so benutzt sie wahrscheinlich ja auch meistens dann der Konsument, ja, weil er natürlich dann sagt, so okay, ich mag Shooter oder ich mag Action-Adventures und verbindet damit auch eine ganz bestimmte Vorstellung, wahrscheinlich auch ein ganz bestimmtes Portfolio an Titeln, die er in seiner eigenen Biografie schon hat. Umgekehrt kann man sich aber auch vorstellen, dass halt diese Kategorisierung vorgenommen wird, alleine eben aus Blick eines Wissenschaftlers, der versucht irgendwie Ordnung in dieses Kraut- und Rübenfeld von Computerspielen zu bringen, der dann aber vielleicht ja auch ganz andere Genre-Kategorien dafür benötigt. Gibt es irgendwo sowas wie nochmal eine ganz eigene Kategorisierung von Genres in der Wissenschaft?
Jein. Also das Genre, also in der wissenschaftlichen Definition ist auf jeden Fall die Kommunikationsmatrix also die bestimmte Konvention umfasst, zwischen Produzenten, Distributenten und Rezipienten. Und wir können den Genrebegriff, und das wollen wir auch natürlich gar nicht, auf den Kopf stellen, indem wir jetzt sagen, nein, wir machen das jetzt ganz anders, weil das ist Quatsch, was in der Wirklichkeit passiert, dann wird sich Wissenschaft ja auch vollkommen entkoppeln von dem Untersuchungsgegenstand. Wenn wir darüber sprechen, wozu Genresysteme benutzt werden, also zur Ordnung oder Klassifikation, Typologisierung, das sind ja verschiedene Methoden der Strukturbildung, sowas macht natürlich Wissenschaft auch. Nun nennen wir das dann nicht unbedingt immer Genresystem. Also wir können natürlich Computerspiele auch einteilen nach anderen Aspekten als nach Genres. Das ist natürlich auch ein beliebtes Feld der Forschung, dass man sich überlegt oder dass man Gruppen bildet von Spielen, die man untersucht und dass man das aufgrund verschiedener Spezifika macht. Wenn wir von Genres reden, bleiben wir doch aber immer tatsächlich daran gebunden, was die Diskurse außerhalb der Wissenschaft mit dem Begriff machen.
Gibt es denn da Forscher, die Vorschläge unterbreiten, wie Genre-Kategorisierungen vielleicht sinnvoller wären? Wenn man sich anschaut, was es so an Spiele-Genres gibt, dann merkt man, dass das halt einfach wahrscheinlich historisch gewachsen ein bisschen uneinheitlich ist. Man hat einen Begriff wie das Action-Adventure, wo man das Gefühl hat, das sollte ja vielleicht eine Subkategorie sein, weil es ja ein Hybrid ist aus den Oberkategorien von Action-Spielen und eben Adventure-Spielen. Man hat, keine Ahnung, Sport- und Rennspiele, wo man sagen könnte, aber ist nicht ein Rennspiel auch ein Sportspiel? Man hat Spiele, die sind sehr stark über sowas wie Inhalt oder Spielmechanik definiert, ja, also der, was man heutzutage einen Walking Simulator nennt, was auch noch ein bisschen geringschätzig ist und als Genrebegriff deswegen auch irgendwie so einen wertenden Bestandteil hat. Das heißt also, alles, was wir heutzutage immer benutzen, um diese Kategorien aufzumachen, das wirkt so ein bisschen kunterbunt. Da könnte man sich ja vorstellen, dass jemand auch in der Forschung auf die Idee kommt zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und ich mache mal einen Vorschlag, wie wir das alles ein bisschen konsequenter und stringenter strukturieren können. Gibt es sowas?
Kann ich natürlich nicht sagen, dass ich alles gelesen habe auf der Welt. Wenn ich jedoch den Tenor richtig deute, ist vielleicht dieses Bestreben, was Sie jetzt gerade formuliert haben, natürlich ein sehr verständliches, aber auch eins, wo der zeitgenössische Geisteswissenschaftler etwas zurückstreckt, weil natürlich die Verlockung immer groß ist, zu sagen, ich schaffe Ordnung in ein chaotisches System. Jedoch müssen wir doch häufig ja uns eingestehen, dass bestimmte Systeme oder Strukturen halt, sagen wir mal, chaotisch anmutende Strukturen nicht einfach in einen Hut zu bringen sind. Also wenn man sich mal anschaut, wo das Ganze angefangen hat, die ersten Genrebezeichnungen, wenn man sie schon so leicht nennen will, sind vielleicht von Aristoteles, die Dichtung eingeteilt in Lyrik, Poetik und Drama, hat das Ganze noch etwas besser funktioniert, als es das heute der Fall ist. Wir haben einfach aufgrund im Computerspiel, also jetzt diesen starken Bogen zu schlagen, quasi von Aristoteles zur heutigen Computerspielforschung, doch ein Artefakt, was sich über die ganze Zeit sehr stark ausdifferenziert hat, also auch was die Vererbung angeht von Medium zu Medium. Und gerade in den Game Studies, glaube ich, ist es nicht mehr in der Art möglich, ein stringentes System zu entwickeln, alle Computerspiele umfassend zu systematisieren. Das Einzige, was wir machen können, sind Entwürfe dafür zu bieten, wie sich vielleicht bestimmte Aspekte von Spielen kategorisieren lassen können. Wie zum Beispiel, wie die Unterstellung von Raum in Spielen funktioniert. Ist das jetzt zweidimensional, ist das dreidimensional oder wird gar kein grafischer Raum dargestellt oder wie bestimmte spielmechanische Aspekte zusammenpassen. Das aber alles in ein konsistentes Genresystem einzufügen, das ist schwierig. Also beim Film würde ich auch sagen, ich bin kein Filmwissenschaftler, beim Film ist es auch fast schon nicht möglich. Da wird man auch sagen, Filmgenres werden dominiert vielleicht von ästhetischen, stilistischen Gesichtspunkten. Und da ist vergleichsweise vielleicht noch ein homogeneres Prinzip der Sortierung möglich. Das fliegt einem dann vom Videospiel sofort um die Ohren. Dadurch, dass das alles dadurch angereichert wird, wie Spielmechaniken verhandelt werden, bekommen wir eben diese hybriden Bezeichnungen, die Sie gerade schon erwähnt haben, das Action-Adventure als Beispiel. Oder das kann ja auch schlimmer werden, das MMORPG, das Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, wenn ich mich jetzt nicht verhaspelt habe. Das sind ja alles Indizien dafür, dass man das wissenschaftlich auch gar nicht mehr so unter einen Hut bringen kann. Also die kurze Antwort, also die kurze Zusammenfassung davon, es ist eigentlich schwierig und eigentlich auch nicht mehr das Hauptanliegen der Game Studies, Ordnungsprinzipien zu schaffen, die Computerspiele in rigide Strukturen hereinpressen. Wir nehmen viel mehr auf, was sich entwickelt und dann nimmt man vielleicht zu diesen Formierungen Stellung. Aber man stellt selber eigentlich nicht mehr so umfassende Systeme auf. Es gibt, das kann ich jetzt sagen, jetzt nach der langen Vorrede der Verneinung, natürlich Artensätze, die Computerspiele sortieren. das dann nach einer Art, ja, dass ich eine leitende Forschungsfrage habe, nach der ich mir die Welt dann, also nach der ich die Welt einteile oder die Welt der Computerspiele einteile. Jetzt endlich ein Beispiel zu nennen, Computerspiel Welten von Klaus Pias, darin macht er etwa eine Unterscheidungsmöglichkeit für Computerspiele auf, indem er sie in drei Gruppen oder Strömungen unterteilt. Das sind entscheidungskritische, zeitkritische und konfigurationskritische Spiele. Dabei sind die entscheidungskritischen solche, wo es darum geht, durch einen bestimmten Pfad von Entscheidungsknoten zu navigieren. Das sind in der Regel Rollenspiele. Zeitkritische sind solche Spiele, die mit einem fixen Set an Spielmechaniken Aufmerksamkeit erfordern, weil ich hier in der Zeit halt mich richtig entscheiden muss, richtig agieren muss. Das wäre in der klassischen Sinne zum Beispiel Arcade-Spiele. Und das dritte wären konfigurationskritische Spiele. Hier geht es darum, mit einem fixen Set von Ressourcen die besten Entscheidungen zu treffen, wie ich bestimmte Variablen gegenüber einander arrangiere, um den bestmöglichen Ausgang zu erzielen. Also Strategiespiele im klassischen Sinne. Die Sache ist nur, dass, wenngleich Pias Definition dann sich natürlich auch moderne Computerspiele übertragen lässt, er die in einem ganz spezifischen Rahmen absteckt. Und er geschichtliche Untersuchung, die geht über die Ursprünge des Computerspiels. Und eigentlich da, wo das Computerspiel anfängt, ökonomisch relevant zu werden, also für den breiten Massenmarkt, hört seine Untersuchung auf. Also hier ein Beispiel dafür, dass hier eine Typologie entwickelt wurde, mit der sich eigentlich alle Computerspiele irgendwie einteilen lassen könnten. Aber Pias selber hat gar nicht den Anspruch, dass das noch für aktuelle Computerspiele gelten muss, sondern er selber entwickelt diese Typologie auch nur für einen ganz dezidiert abgesteckten Rahmen. Und das ist, denke ich mal, prägend für viele wissenschaftliche Auseinandersetzungen, dass, wenn Typologien aufgemacht werden, sich die Leute aber auch bewusst sind, dass das keine allgemeingültigen Wahrheiten sind, sondern jeweils nur der Referenzsysteme für ihren eigenen gewählten Forschungsgegenstand oder Forschungsschwerpunkt.
Mhm. Ja, das macht natürlich auch Sinn, denn wenn er sich sozusagen mit der Frühzeit der Computerspiele beschäftigt, dann haben wir noch erstens nicht diese ganz starke Genre-Durchmischung, diese vielen Genre-Hybriden, die ja dann auch erst, sage ich mal, so ein bisschen später in der Entwicklung des Computerspiels auf den Plan treten. Es gibt noch nicht so starken narrativen Unterbau, sodass es auch einfacher ist, bei so einer Kategorisierung dann erstmal vor allem und in erster Linie auf Spielmechanik abzustellen, sodass einfach der Vorwurf nicht im Raum steht hinterher, dass jemand sagen würde, wenn wir völlig weglassen, in welchem Kontext das Ganze stattfindet und nur immer spielmechanisch beschreibend, wird diese Kategorisierung dann sozusagen ihrem Zweck gerecht, nämlich eine sehr schnelle, direkte Kommunikation zu ermöglichen, um was es sich da eigentlich handelt, also welcher Blaupause das folgt.
Das sind ja alles Aspekte, die ökonomisch relevant sind, also in der Perspektive. Welche Label packe ich mir auf mein Produkt, dass es auch vollkommen beschrieben ist und dass es sich damit gut verkauft. Und wissenschaftlich ist das ja nicht so relevant. Hier geht es ja nicht darum, das Computerspiel in seiner Gesamtheit in einen Begriff packen zu wollen. Das wäre natürlich, wie die so eine Universalformel, natürlich eine schöne Sache, aber faktisch geht das nicht so gut. Also Untersuchungen oder quasi Betrachtungen, die das Ziel haben, jetzt das über diesen Genrebegriff oder über den Genrebegriff als Möglichkeit sehen, Computerspiele wirklich deckend in Klassen zu packen und das da irgendwie noch ein bisschen wirklich Nutzen auszuziehen, die sind dann meistens so schwammig, dass sich der Nutzen wieder relativiert. Das heißt, für den wissenschaftlichen Diskurs ist eben das komplexer werden des Spiels eher nur Anlass gewesen, sich bestimmte Teile des Spiels herauszupicken, nicht mal das Spiel als Ganzes zu betrachten und auch deshalb nicht mal diesen Genrebegriff als Dach so viel abzugewinnen, sondern bestimmte Aspekte, die dann auch spielübergreifend Anwendung finden, als Blaupause für Betrachtungen zu nehmen.
Wenn Sie sagen, okay, das heißt aber, wenn die Forschung sich jetzt in erster Linie erstmal damit eher befasst, zu sagen, okay, wir schauen an, was es da gibt. Welche Genres haben sich da in irgendeiner Form, sei es jetzt natürlich oder auch getrieben vom Marketing der Hersteller, herausgebildet? und schauen, was wir daraus vielleicht auch schlussfolgern können und was es da an Informationen gibt, die darin enthalten sind. Das finde ich auch interessant. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es auch eine historische Betrachtung gibt, wo man sich anschaut, wie hat sich denn zum Beispiel diese Genre-Kategorisierung über die Jahre entwickelt? Welche sind neu hinzugekommen? Wo hat sich vielleicht auch der Genre-Begriff verändert über die Jahre? Können Sie mir da einen Überblick geben, sozusagen? Was gibt es denn an historischen Erkenntnissen bei der Betrachtung von Computerspielgenres?
Also ganz verschieden. Einmal natürlich wiederholen sich beim Computerspiel die Erkenntnisse, die man auch schon in Genresystemen in anderen Medien festgestellt hat. Also natürlich vornehmlich des Films. Dass Genres erstmal nicht stabil sind über die Zeit, sondern auch bestimmten Lebenszyklen unterworfen sind. Und Ticketier hat dazu ausgiebig geschrieben, auch bestimmte Lebensphasen ausgemacht, dass wie Genres sich bilden, wie sie sich firmieren, wie sich ausgestalten, auch letztendlich wie Genres auch untergehen können oder quasi in neuen Genres aufgehen können. Diese ganzen Entwicklungen lassen sich auch im Computerspiel festhalten. Jetzt ein primitives Beispiel, dass MUD oder das Multi-User-Dungeon oder das Text-Adventure an sich ist natürlich ein Genre, was irgendwann entstanden ist an der Anfangszeit des Computerspiels. Und inzwischen, da würden Sie mir wahrscheinlich recht geben, da würden die meisten wahrscheinlich recht geben, auch schon am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist. In der Art, dass jüngere Generationen gar nicht mehr wissen, was ein Multi-User-Dungeon ist zum Beispiel. Dass das eine Form von Spiel ist, in der es keine Grafiken gibt, sondern nur Text. Dann ist der Genrebegriff, die Diskussion über Genrebegriffe für die Wissenschaft natürlich interessant zu analysieren, wie der Diskurs über Computerspiele abläuft. Da ist natürlich nicht nur die Computerspielproduzentenseite interessant, natürlich auch die Konsumentenseite. Wie werden Genrebegriffe aufgenommen? Viele Genrebegriffe sind ja auch Teil, entspringen ja auch der Kommunikation der Computerspiele aus dem journalistischen Bereich, dass sowas in Kolumnen entwickelt wird. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gelesen, dass man das Open-World-Spiel auch als Map-Game bezeichnen kann oder das auch ein bisschen abwertend manchmal funktioniert, weil es ein universelles Prinzip ist, das Genre quasi umfasst, quasi alle modernen Spiele langsam unterwandert. Das als Beispiel dafür, dass im journalistischen Bereich können dann Genrebezeichnungen aufkommen, die sind dann auch in den Game Studies relevant dafür, dass man sich darüber wieder Gedanken macht, inwieweit sind diese Deutungen aus dem Bereich zulässig, zutreffend? Was können wir in der wissenschaftlichen Perspektive daraus machen? Das heißt, über die Beschreibung der Welt hinaus, was ja auch schon eine wissenschaftliche Tätigkeit ist, Schlüsse ziehen. Also, wie verhalten sich zum Beispiel Genrebezeichnungen untereinander? Zum Beispiel überlegt, also einen Vergleich von zwei Genres anstellt, dass man sich dabei immer auch noch fragt, macht das überhaupt Sinn, diesen Genrebegriff zu verwenden? Das ist auch so ein Punkt, der vielleicht an die vorherige Frage anschließt. Warum werden keine übergreifenden Genresysteme geschrieben in der Wissenschaft, die alles inkorporieren? Einfach aus dem Grund, dass der Status quo uns ja auch ganz zu Pass kommt, dass wir eben, wenn wir über einen anderen Aspekt schreiben, einfach auf Genre-Definitionen zurückgreifen können als Teil quasi von fast schon von natürlicher Sprache. Also wenn ich jetzt so Sachen benutze wie Jump-and-Run-Adventure oder Survival-Horror, da muss ich fast noch nicht mal meine Fußnote dafür schreiben, weil es einfach gesetzte Begriffe sind. Und so dieses System umwälzen, das wird in der Hinsicht dann gar keinen Sinn machen, weil das darum dann ginge quasi schon die Art, die natürliche Sprache umzuwälzen. Das würde in der Wissenschaft ja auch nicht, oder zumindest, würden die meisten auch nicht als fruchtbares Unterfangen anstoßen wollen. Mhm.
Ich habe auch gesehen, zum Beispiel in der historischen Betrachtung von Genres, was ich interessant fand, ist, dass der typische Ablauf, wie sich ein Genrebegriff herausbildet, häufig gleich ist und dass es meistens ausgeht von einem einzelnen, besonders erfolgreichen Werk. Also nehmen wir mal Doom, was ein schönes historisches Beispiel dafür ist. Doom ist jetzt nicht der erste Ego-Shooter oder First-Person-Shooter, aber ist halt enorm erfolgreich. Dann kommt auf einmal alles Nachfolgende, wird erstmal nur als Doom-Klon bezeichnet und irgendwann ist das Ganze aber so umfassend, also es gibt so viele Nachahmer und dadurch ist ein so großer Pool an ähnlichen Spielen da, dass auch ein Sammelbegriff anfängt Sinn zu machen und dann bildet sich der in Deutschland übliche Begriff raus, also der ist auch noch unterschiedlich, Ego-Shooter, während in den englischsprachigen Regionen der First-Person-Shooter zur Genre-Kategorie wird.
Genau, in der Hinsicht, das wäre dann so eine Perspektive, die funktioniert im Film genauso wie im Computerspiel. Es gibt häufig spezifische Werke, die einen großen Einfluss haben. Und im Vergleich zum Film, der natürlich häufig nicht die Technik revolutioniert hat, beziehungsweise da hat das nicht zu neuen Genres per se geführt. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, Avatar wird nicht als Geburtsstunde des 3D-Kinos gefeiert. Gut, das stimmt natürlich genauso wenig wie Doom der erste First-Person-Shooter ist. Aber es ist natürlich ein sehr erfolgreicher Film, ein sehr erfolgreiches Spiel gewesen. Aber man würde jetzt nicht sagen, der Avatar hat den 3D-Film als Genre begründet. Beim Film kommt es vielmehr um inhaltliche Aspekte an, stilistische Aspekte an. Beim Computerspielen, das ist das Interessante vielleicht hierbei, und was das Computerspiel auch so reichhaltig macht, da können das vielleicht auch solche inhaltliche, stilistischen Aspekte beim Film sein, aber eben auch spielmechanische, technische Aspekte, wie das eben bei Doom der Fall ist. Da geht es ja gar nicht darum, um das Sujet, um die Story, sondern darum, was man als zentrale Spielmechanik machen kann, das ist das Ziel und Schießen. Und deshalb, also das ist ja auch Shooter, also dieser Verbbegriff im Genre mit drin. Das wäre jetzt ein Aspekt, der beim Computerspiel oder bei der Konstituierung von Genres Computerspiel interessant ist.
Und in dem Falle ja auch noch sogar eine Mischform sozusagen, also einmal mehr spielmechanisch der Shooter und dann die perspektivische Aufteilung in den First-Person- und Third-Person-Shooter, wo ja eigentlich sozusagen eher auch die inszenatorische Wahl in den Genrebegriff Eingang gefunden hat.
Genau, das ist ein Aspekt, der, wie ich vorhin schon meinte, spannend ist für die wissenschaftliche Betrachtung. Eben, weil das hier jetzt auch ein Beispiel davor liegt, das gar nicht so sehr auf einer technischen Differenz betont oder beruht. Beide Genres sind ja auf eine dreidimensionale Darstellung von Raum angewiesen, sondern das hat sich so entwickelt in der Kommunikation der Computerspiele und das finden wir dann natürlich dann spannend zu untersuchen. Na, warum ist das eigentlich so? Warum wird im Vergleich zu anderen Genres, die sich vielleicht viel fundamentaler in anderen, also in bestimmten Aspekten unterscheiden, hier nur aufgrund einer Darstellungsform des Avatars so eine Differenzierung vorgenommen? Kann ich jetzt auch nicht aus dem FF beantworten, warum das der Fall gewesen ist, aber das ist auf jeden Fall an sich schon einfach ein schöner Punkt, den wir über den Genrebegriff, also den es um den Genrebegriff gar nicht gäbe. Also hier wäre quasi die Differenz zwischen diesen beiden Genres der Gegenstand der Forschung. Und man kann jetzt sagen, also das eine ist immersiver, man wird hereingezogen, wenn man aus der Ego-Perspektive spielt, wohingegen die 3D, also die Third-Person-Perspektive natürlich mehr Übersicht erlaubt, so als Anregung dafür, in welche Richtung man das jetzt zum Beispiel dann beforschen könnte.
Mhm. Ja, es ist natürlich nachvollziehbar, dass das wahrscheinlich alles Dinge sind und genau, ich vermute, dass auch genau solche Dinge werden Ableitungen sein, die die Forschung interessiert. Also was in den Genrebegriff Eingang findet, scheinen Dinge zu sein, die von den Spielern auch mit hoher Relevanz versehen werden. Also die Wirkung eines Ego-Shooters, diese Betrachtung oder das Erfahren einer Spielwelt aus dieser Ich-Perspektive durch die Augen der Spielfigur hat eine ganz andere Wirkung, als das bei Third Person der Fall ist. Aber auch spielmechanisch verändert sich sehr, sehr viel. Also durch allein die größere Übersicht, die man bei Third Person hat oder sowas, die schlägt sich ja auch spielmechanisch nieder. Was mich umgekehrt interessieren würde, ist, ist denn auch zum Beispiel so eine Schlussfolgerung möglich, dass man sagt, je mehr Titel in einem bestimmten Genre existieren oder vielleicht je mehr große, wichtige, relevante Titel in einem Genre existieren, desto stärker wird es ausdifferenziert in solche Unterkategorien. Das Action-Adventure fällt mir immer ein als eine Kategorie, die ein richtiges Füllhorn ist, also die enorm schwammig zu sein scheint und es werden ganz, ganz viele Spiele in das Action-Adventure rein subsumiert. Früher liefen solche Titel wie die frühen Zelda-Titel als Action-Adventure, weil man sie vom Rollenspiel abgrenzen wollte, weil da sehr viele Rollenspiel-Spielmechaniken nicht existierten, aber heutzutage läuft auch sowas wie Tomb Raider als ein Action-Adventure. Das scheint so eine Auffangkategorie zu sein, wo man sagt so, ja, ist Action drin, wird vielleicht auch mal geschossen, aber ein richtiger Shooter ist es nicht, also ist ein Action-Adventure. Lässt sich daraus irgendwas ableiten? Woher kommt sowas?
Ja, in diesem Beispiel lässt sich schön deutlich machen, warum der Genrebegriff eben auch im wissenschaftlichen Kontext immer mit einer bestimmten Skepsis gesehen werden muss. Er ist eben nicht trennscharf. Also bestimmte Klassen, die ich mit dem Genresystem entwickle, die schließen sich alle nicht gegenseitig aus, sondern das sind organisch im Diskurs gewachsene Bezeichnung. Und so Phänomene wie das Action-Adventure sind ein schönes Beispiel dafür, wo es dann anfängt, dass sich die Sachen kneifen, eben weil man nicht genau sagen kann, absolut definieren kann, was ist eigentlich ein Action-Adventure, was macht das aus? Und das setzt sich halt, oder das zeigt sich sogar im normalen Diskurs über Computerspiele, dass dort vielleicht dann auch die Leute nicht wissen, naja, wo soll ich es reinpacken? Ein Action-Adventure ist es auf jeden Fall, deshalb können wir es so nennen, als Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Beispiel dafür, dass Genres, die sich einmal ausdifferenziert haben, die müssen ja nicht für immer getrennt bleiben, sondern können auch wieder zusammengefügt werden. Und dass gerade das Computerspiel ist in diesem Bereich ja schon ein Vorreiter, als dass hier Genres, die sich auch schon in anderen Medien vorher ausdifferenziert haben, wieder zusammengeführt werden in Spielkonzeptionen. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel Spore. Nicht das gelungenste Spiel, aber doch ein Paradebeispiel dafür, dass hier die Geschichte des Computerspiels in Form von verschiedenen Genres wieder zusammengebunden wird. Genau, in der Hinsicht ist das Action-Adventure, kann man auch als Hybrid aus dem Action-Spiel und dem Adventure-Spiel oder einem Adventure-Spiel mit Action anteilen oder andersherum verstehen. Je mehr Werke ich in einem Genre oder unter einem Genre versammle, umso breiter wird das natürlich, weil jedes Werk im Idealfall ja nicht dem anderen bis aufs Haar gleicht. Und irgendwann habe ich dann kritische Massen entwickelt, dass ich wieder bessere Gruppen, also dass ich kleinere Gruppen dieses Genres unter einem anderen Banner vereinen kann und sage, das ist wieder jetzt so eine große Gruppe geworden, das lohnt sich, man kann das als eigene Genre festmachen oder dann wird irgendein Spiel davon auserkoren, als das war wohl das erste Spiel, genauso wie es bei Doom war. Am Anfang gab es da Doom, dann wird man sagen, die Doom-Klone in der Mangel eines besseren Begriffs und dann hat man irgendwann, war die Menge so groß, dass man eine passendere Bezeichnung und eine Bezeichnung gefunden hat, die allen Titeln irgendwie besser gerecht wird. Das ist eine Format der Ausdifferenzierung von Genres und dann diese Hybridisierung, die kann dann aber auch wieder stattfinden, dass sich in diesem ganzen ausdifferenzierten Netz dann wieder Homologien bilden oder Anleihen an andere Genres geknüpft werden. Das ist halt der schwierige Part des Genresbegriffs, er ist halt so schwammig. Also der kann sowohl in die Breite gehen, aber sich dann auch wieder fokussieren oder zusammenfügen zu Kategorien, die dann wieder viele Genres zu einem Genre verschmelzen. Wie das jetzt zum Beispiel im Fall des Open-World-Games ist, des Sandbox-Games ist. Was mit GTA, das wäre da vielleicht so der Vorreiter angefangen hat, dass man eine offene Spielwelt hat. Das ist ja im Prinzip das Zeigen, das ist heute in sehr vielen Spielen verwirklicht. Auch wenn die natürlich immer noch verschiedene Nuancierungen haben.
Gibt es denn da keinen sozusagen Genre-Darwinismus? Ich stelle mir vor, bei dem Beispiel, das Sie eben schon gebracht haben, nämlich bei den Open-World-Spielen, dass dieser Begriff, das ist ein Open-World-Spiel, wird immer noch sehr viel gebraucht. Und war sicherlich zweckmäßig zu einer Zeit, als es noch eigentlich sehr, sehr wenige Open-World-Spiele gab. Und das waren halt die GTAs und man hatte eine sehr klare Vorstellung davon, was in so einem Open-World-Spiel passiert. Aber inzwischen haben wir einen Witcher, das ein Open-World-Spiel ist, ein Skyrim, das ein Open-World-Spiel ist, ein GTA, das ein Open-World-Spiel ist. Wir haben auch eigentlich sowas wie The Crew, das auch ein Open-World-Spiel ist. Wäre die Frage, ob darüber als Open-World-Spiel oder als Rennspiel gesprochen wird. Aber es sind alles grundverschiedene Spiele. Und wo man das Gefühl hat, weil diese Spiele häufig sehr unterschiedliche Spielmechaniken aus verschiedenen anderen spielmechanischen Genres ineinander vereinen, hebt man so ein bisschen die Hände und subsumiert sie unter diesen einen erkennbaren gemeinsamen Faktor, dass alles in einer großen zusammenhängenden Spielwelt stattfindet. Aber eine klare Vorstellung, was für ein Spiel mich erwartet, kann ich eigentlich nicht mehr aus dem reinen Begriff Open World ableiten.
Ja, würde ich auch sagen, das ist vielleicht schwieriger geworden. Also am Anfang, wenn Genrebezeichnungen aufkommen, dann haben die ja meistens auch so einen ganz spezifischen Rahmen. Nochmal den Doom-Klon zu nennen, da ist natürlich ganz klar, worum es hier geht, indem auf ein spezielles Spiel als Vorbild referenziert wird. Je mehr Spiele da sind, umso kleiner wird natürlich die Schnittmengen, die sich alle teilen. Umso unspezifischer wird die Aussage, die ich treffe. In der Hinsicht unterliegen natürlich Genres oder der Genrebegriff und die Genrebegriffe einer evolutionären Entwicklung. In der Hinsicht auch, dass viele Genrebegriffe tatsächlich obsolet geworden sind. Also wie diese Differenzierung zwischen Text-Adventure und einem grafischen Adventure. Sowas ist heute nicht mehr notwendig, einfach weil Text-Adventure keinen, sagen wir mal, wirtschaftlich relevanten Markt mehr haben, weil das heute einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Steht zu erwarten, dass das geschieht, also dass sowas wie ein Open-World-Genre dann irgendwann verschwindet, oder, was ja auch sein kann, wird einfach nur die Bedeutung immer wieder anhand der gerade prominentesten Vertreter neu definiert. Bei den Action-Adventures könnte man ja auch sagen, das Action-Adventure war vielleicht früher ein Zelda Link to the Past und heute ist es Action-Adventure Uncharted. Und in 5 oder 10 Jahren ist das Action-Adventure genau das, also das verstehen die Leute dann einfach genau das darunter, was jetzt gerade der große Leuchtturmtitel in diesem Genre ist.
Sie haben vollkommen recht. Die Definition verändert sich auch mit der Zeit. Das galt auch schon für den Film. Der Western in seiner Frühphase hat zum Beispiel Ureinwohner immer als negative Figuren gezeichnet. Irgendwann hat sich das umgewälzt durch Filme wie Der mit dem Wolf tanzt. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der sich verschoben hat. Und genauso verschieben sich Konventionen in Computerspielen, auch zum Beispiel beim Action-Adventure. Und verschiebt sich je nach Mode oder auch je nach bedeutenden Titeln. Das gleiche ist ja mit dem Shooter der Fall. Heutzutage würden wir oder gehen wir davon aus, dass ein Shooter auch eine starke narrative Komponente hat oder eine schöne, reichhaltige Story eingebunden ist. Vor Half-Life hätte man das auch nicht erwartet. Also das sind auch so Bereiche, wo so ganz klassische, oder wo man denkt, na, eigentlich relativ reduktionistische Genrebezeichnungen wie Shooter, wo auch diese geprägt sind durch Verschiebung.
Sind Genres am Ende eher ein Korsett oder eher ein Ansporn zur Innovation? Das ist eine Debatte, die ich gefunden habe, die fand ich auch interessant. Und zwar so der zugrunde liegende Gedankengang ist folgender. Man kann einerseits sagen, indem ein Genre sich herausgebildet hat, ist der Hersteller geneigt zu sagen, ich möchte den Genre-Konventionen entsprechen, weil ich den Leuten das geben möchte, was sie erwarten. Und deswegen weiche ich nicht zu sehr von der etablierten Blaupause ab. Oder umgekehrt, wenn ich ein Spiel innerhalb eines bestimmten, relativ ausdefinierten Genres platziere, um mich abheben zu können, muss ich schauen, dass ich mich irgendwie ausdifferenziere, indem ich irgendeine Form von Innovation mitbringe, denn ansonsten bin ich nur ein weiterer Genrevertreter in einem Feld von ganz vielen Titeln, die alle schon das Gleiche gemacht haben. Gibt es dazu irgendetwas, was man so aus wissenschaftlicher Perspektive feststellen kann?
Das ist im Grunde eigentlich ein Problem, was war zuerst die Henne oder das Ei? Auf der einen Seite sind natürlich Genresysteme Korsette, die über Medienprodukte gestülpt werden, aus dem Grund, dass man ja, also im letztlichen Aspekt, dass man vielleicht auch Sachen besser verkaufen kann. Also in der anderen Hinsicht ist jedes Korsett natürlich aber auch die Möglichkeit, es wieder zu sprengen. Also wenn ich nicht einen Rahmen stecken würde, den ich sprengen könnte, dann wäre auch nichts, also hätte ich ja auch keine Innovation oder kein Innovationsgehalt. Und das hat sich auch beim Film das ist im Film eigentlich auch abzusehen. Da ist der Genrebegriff in den 60ern eigentlich als Schlagwort, als Gegenteil zum Autorenfilm etabliert worden. Aber auch da wird man heutzutage sagen, na gut, Autoren sind ja eigentlich auch schon zu eigenen Marken, zu eigenen Genres geworden. Eigentlich ist der Autorenfilm auch eine Form von Genrefilm, wo einfach dann Autoren bestimmte Genres sind. Man könnte zum Beispiel sagen, das ist das Genre Tarantino-Film zum Beispiel. Also der Genrebegriff ist einfach ein Motor, der die Entwicklung mit vielen anderen, unter anderen Aspekten zusammen, weiter vorantreibt. Einmal auf die Tendenz zur Gruppenbildung, zur Formierung, zur Aussummulierung bekannter, erprobter Prinzipien. Auf der anderen Seite wieder die Tendenz, genau eben damit zu brechen. Wie zum Beispiel Explorative Games, wie die Esther oder Proteus, ganz gezielt den Konventionen gegenüberstellen und zum Beispiel dann, also in diesen Fällen dann ein Spielerlebnis abliefern, was sich zum Beispiel dem Zielanreizsystem vollkommen widersetzt.
Dann würde ich sagen, so viel, was die Einblicke in Genre-Theorie und Computerspiele angeht. Das war Philipp Boja von der Universität Köln. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, gerne.
Und meine Damen und Herren, das war Nachgeforscht für diesen Monat und wir hören uns mit einer weiteren Folge im nächsten Monat wieder. Bis dahin.